Vis-à-vis.
Herr Fratscher, Sie waren derjenige, der im Frühjahr mit der Prognose vorgeprescht ist, dass die Inflationsrate bei 10% liegen könnte. Damit haben Sie uns im Frühjahr wirklich alle überrascht. Aber genau diese Prognose ist ja im Herbst eingetroffen. Also wir haben gesehen, im Oktober lag die Teuerungsrate bei 10,4%. Jetzt ist die Inflationsrate bei 10% im November nach Zahlen des Statistischen Bundesamts. Ist der Höhepunkt der Inflation damit erreicht?
Hoffentlich ist der Höhepunkt der Inflation erreicht, aber wissen tun wir das natürlich nicht, weil wir sind zwar einerseits optimistisch, optimistisch jetzt muss man vorsichtig sein, wir rechnen immer noch mit 7% Inflation im kommenden Jahr, also immer noch viel zu viel, aber eben einem Rückgang. Und gleichzeitig muss man sagen, das ist eher das bestmögliche oder das optimistische Szenario, denn wir wissen ja nicht, wie der Krieg weitergeht. Und wenn der Krieg eskaliert, wenn es wirklich zu Engpässen kommt, beispielsweise bei Gas jetzt im Winter, dann werden die Preise noch mal deutlich stärker steigen. Dann werden wir noch höhere Preise und höhere Inflation sehen. Wenn es Lieferkettenprobleme in China gibt, das ist ein anderes großes Risiko, die ja diese ganz harte No-Covid-Strategie verfolgen, Häfen vielleicht schließen könnten, dann könnten die Preise auch noch mal steigen. Also es gibt viele Risiken. Also es ist ein hoffnungsvolles, wir haben den Höhepunkt erreicht der Inflation, aber es ist auf jeden Fall kein schönes Szenario, denn wir werden uns lange Zeit auf sehr hohe Inflation einstellen müssen.
Ich höre da vorsichtigen Optimismus raus. Herr Fratscher, woher nehmen Sie den? Ist das beispielsweise, wenn man auf die Containerpreise blickt, die ja zum Beispiel etwas zurückgehen, genauso die Erzeugerpreise, sind das diese Anzeichen, die Sie nehmen, oder sehen Sie da noch ganz andere Dinge, die diesen positiven Blick auch teilweise ermöglichen?
Es sind mehrere Faktoren. Sicherlich die Weltwirtschaft erholt sich weltweit gesehen. Also es ist jetzt nicht so, dass wir eine Schwächung nächstes Jahr erwarten, sondern eher eine Verbesserung. Das ist gut für eine offene Volkswirtschaft wie die deutsche. Wenn wir mehr exportieren können, ist das gut für auch die Binnennachfrage, für die Einkommen hier. Der zweite Punkt, der mich relativ optimistisch macht, ist, dass die Industrie recht robust ist. Die hat zwar Mitte des Jahres auch mal einen Einbruch gesehen in der Chemiebranche, aber die ist erstaunlich robust, so dass sogar große Energiekonzerne und aber auch viele Industrieunternehmen ordentliche, dicke Gewinne einfahren. Also diese Sorge, Deindustrialisierung, die Unternehmen gehen pleite und machen riesige Verluste. Das sehen wir zumindest bei den großen Konzernen nicht, eher bei den kleineren. Und der dritte Faktor, der mich doch vorsichtig optimistisch machen lässt, ist auch der Arbeitsmarkt. Wir haben Rekordbeschäftigung, wir rechnen nicht mit einem Anstieg der Arbeitslosigkeit. Ganz im Gegenteil, Unternehmen suchen händeringend nach Fachkräften, nach Arbeitskräften. Und das sind jetzt für mich mal zusammengefasst, also Exporte, Stabilität der Industrieunternehmen und der gute Arbeitsmarkt, das, was mich vorsichtig optimistisch macht und weshalb wir in diesem Winter mit nur in Anführungszeichen einer milden Rezession rechnen. Also die meisten Prognosen sagen Wachstum von -0,3%, -0,5% für das Jahr 2023 voraus. Das ist also keine tiefe Rezession, aber es ist eine Stagnation.
Sie haben es ja gerade eben schon angesprochen, die deutsche Wirtschaft ist aber noch längst nicht über den Berg. Wir haben einerseits die explodierenden Energiekosten, die hohen Einkaufspreise, Corona ist noch nicht vorbei. Sie haben gerade auch die möglichen drohenden Lieferprobleme angesprochen durch die Situation in China. Warum sind da vor allem kleinere und mittlere Unternehmen von diesen Auswirkungen, von den derzeitigen Krisen, wie wir sie sehen, betroffen?
Kleine, mittlere Unternehmen sind einmal betroffen, weil sie häufig sich schlechter anpassen können. Große Unternehmen sind häufig divers aufgestellt, haben verschiedene Lieferanten, haben ganz viele verschiedene Kunden. Wenn sie ein kleines, mittleres Unternehmen sind, dann sind sie häufig nicht so breit aufgestellt. Das heißt, wenn ihnen ein Lieferant wegbricht, dann haben sie ein riesiges Problem. Meine große Sorge im kommenden Jahr gilt den Dienstleistungsbranchen, dem Einzelhandel, der Gastronomie, der Reisebranche. Und das sind viele mittlere und kleine Unternehmen. Weil das, was jetzt passiert mit der hohen Inflation, ist, dass es vor allem Menschen mit mittleren und geringen Einkommen viel härter trifft, die individuell eine viel höhere Inflation haben, weil sie relativ zu ihrem eigenen Einkommen mehr Geld für Energie und für Nahrungsmittel ausgeben müssen, also für die Dinge, die besonders teuer geworden sind. Das heißt, die sparen jetzt, die müssen sparen. Die sagen, ich habe hier 200, 300, 400 Euro an Mehrkosten für Energie und für Nahrungsmittel im Monat. Das heißt, ich muss irgendwo anders sparen. Und da ist meine Sorge, das ist vor allem, ja, wie ich eben sagte, der Einzelhandel, das Geschäft um die Ecke, die Kneipe oder das Restaurant um die Ecke, wo die Menschen sagen, das kann ich mir nicht mehr in dem Maße leisten. Und die werden im kommenden Jahr besonders leiden, weil der Konsum so stark zurückgeht. Auf der anderen Seite, weil eben viele dieser kleineren Unternehmen nicht die Rücklagen haben, nicht die Mechanismen haben, um sich eben gegen einen solchen Schock, gegen eine solche Krise wirklich zu versichern.
Sie haben gerade den Konsum angesprochen, ist ja immerhin eine der wichtigsten Stützen der deutschen Wirtschaft. Was bleibt da überhaupt an Kaufkraft für anderes übrig?
Ja, für Menschen mit hohen Einkommen, sage ich jetzt mal sehr flapsig, ist es kein Problem. Menschen, die 80, 90, 100.000 Euro in ihrer Familie im Jahr brutto verdienen, die können die 300, 400, 500 Euro an Mehrkosten wegstecken. Eine vierköpfige Familie mit 40.000 Euro Einkommen und mit vielleicht 2.500 Euro netto im Monat, die können das nicht. Das heißt, die brauchen jeden Euro, den sie in Einkommen haben, für den Konsum. Und wenn die 500 Euro an Mehrkosten kommen für Energie und Nahrungsmittel, dann müssen sie die 500 Euro irgendwo anders einsparen. Und das tun sie bei Dingen, die jetzt nicht absolut lebensnotwendig sind. Also sprich, der Besuch im Kino, der Besuch im Café oder mal eine Reise, eine Wochenendreise oder eine Urlaubsreise zu machen. Und das trifft dann eben die Branchen, die jetzt nicht ja, so essentiell sind, dass Menschen das zum Überleben brauchen, aber trotzdem ja, werden viele Menschen den Gürtel enger schnallen müssen. Das ist meine große Sorge, dass es eben eine zu höchst unsoziale Krise ist und dass sie eben bei vielen Menschen, das geht weit bis in die Mitte der Gesellschaft herein, dazu führt, dass der Konsum zurückgeht. Und das ist das wirklich Ungewöhnliche an dieser wirtschaftlichen Krise, ist die Schwäche des Konsums. Normalerweise sind es die Unternehmensinvestitionen, die einbrechen in einer Krise. Mhm. Jetzt ist es der private Konsum.
Sie haben gerade gesagt, das ist eine sehr unsoziale Krise. Das würde ich gerne nochmal aufgreifen als Aspekt. Wie wirken diese derzeitigen Krisen, wie wir sie erleben, auf die Armutsverteilung in Deutschland?
Wir haben die letzten Zahlen noch nicht, aber meine große Sorge ist, wir werden auch 2021 und jetzt 2022 einen Anstieg des Armutsrisikos in Deutschland haben. Armutsrisiko definieren wir so üblicherweise in den Statistiken, dass es Menschen sind, die in Haushalten leben mit weniger als 60% des medianen mittleren Einkommens. Und diese Zahl nimmt zu, weil eben ja gerade Menschen am unteren Ende jetzt auch nicht die großen Lohnsteigerungen bekommen. Wir sehen, dass angesprochen Inflation von 10%, viele Menschen mit mittleren, geringen Einkommen haben individuell 15% oder mehr Inflation, aber Lohnsteigerungen um vielleicht 3, 4, 5%. Und das zeigt, wie stark ja auch dann die Kaufkraft schrumpft. Und das heißt eben auch, dass die Schere zwischen oben und unten eher weiter aufgeht. Menschen in der Mitte und oben haben zum Teil ganz ordentliche Lohnsteigerungen in dieses Jahr erhalten, kriegen nochmal die Einmalzahlung von 3.000 Euro, die ja die Bundesregierung steuerfrei setzt von den Unternehmern her. Und das ist die Sorge, dass hier die Schere eben weiter aufgeht. Und diese Armutszahlen berücksichtigen ja nicht, dass absolut die Kaufkraft, der Lebensstandard vieler Menschen auch in der Mitte der Gesellschaft schrumpft. Also es kommt nochmal obendrauf. Deshalb sind die steigenden Armutszahlen eben nur die Hälfte der Geschichte.
Herr Fratscher, ich würde gerne abschließend nochmal mit Ihnen in das kommende Jahr schauen. Sie haben eingangs schon angesprochen, Inflationsrate 7% im nächsten Jahr ist wahrscheinlich. Der deutschen Wirtschaft wird ja eine Rezession vorausgesagt. Wie schlimm wird es aus Ihrer Sicht im nächsten Jahr?
Hoffentlich nicht so schlimm für die gesamte Wirtschaft. Ich sage hoffentlich, wie ich auch am Anfang sagte, die Unsicherheit ist enorm. Wie geht es mit dem Krieg weiter? Was passiert in China? Gibt es eine Gasknappheit bei uns hier in Europa? Das sind so die drei größten Risiken. Wir rechnen mit einer schrumpfenden Wirtschaft in Deutschland, -3, -0,5% vielleicht. Kein Anstieg der Arbeitslosigkeit, das ist jetzt erstmal das Gesamtbild. Aber, jetzt kommt das große Aber, für Menschen mit mittleren und geringen Einkommen wird das nächste Jahr eine Katastrophe. Denn es wird nächstes Jahr ja nicht besser, sondern es wird nochmal schlechter. Dieses Jahr hatten wir eine Inflation von 10%. Wie gesagt, Menschen mit geringem Einkommen individuell eine noch viel höhere Inflation. Bei Lohnsteigerungen vielleicht um die 4-4,5% im Durchschnitt. Im nächsten Jahr wird das ja nicht viel besser, sondern die Inflation bei 7%. Und wenn die Löhne wieder 4-4,5% steigen, wie wir das voraussagen, dann müssen die Menschen nochmal den Gürtel enger schnallen. Also nächstes Jahr wird für viele nochmal schwieriger als dieses Jahr. Und dann bleibt nur die Hoffnung, dass dann irgendwann bis 2024 die Inflation wieder so weit runtergekommen ist, die Löhne, die Sozialleistungen, die staatlichen Leistungen wieder deutlich stärker steigen als die Inflation, sodass die Menschen wieder ein bisschen mehr Spielraum haben. Deshalb darf man nicht vergessen, für viele Menschen wird das nächste Jahr extrem schwierig und bedeutet nochmal mehr Einschnitte, mehr Verzicht, mehr Entbehrung als in diesem Jahr.
Sehen Sie denn in all diesen Entwicklungen, in diesen schwierigen Krisen, in denen wir uns derzeit befinden, gesamtwirtschaftlich auch möglicherweise eine Chance für die Zukunft?
Ja, bei aller Sorge um die sozialen Härten dieser Krise und dieser Entwicklung hat Deutschland gesamtwirtschaftlich mit dieser Krise auch eine riesige Chance. Wir sind in vielen Bereichen der ökologischen, der wirtschaftlichen Transformation weltweit führend. Und jetzt geht es darum, die Energiewende, den Umbau der Wirtschaft auf erneuerbare Energien, auf nachhaltige Technologien massiv zu beschleunigen. Und wenn das gelingt, dann zeigen uns alle Indikationen, die wir haben, dass in 3, 4, 5 Jahren Deutschland gestärkt aus dieser Krise hervorgehen kann, weil eben Klimaschutz, die Transformation hin zu neuen Technologien, nachhaltigen Technologien, dann wirklich bedeutet, dass Deutschland in vielen wichtigen Technologiebereichen in der weltweit dann führend sein wird. Und das ist dann auch wieder ein Motor für Schaffung vieler guter neuer Arbeitsplätze, für hohe Wettbewerbsfähigkeit deutscher Unternehmen und damit für viele gute Arbeitsplätze in Deutschland. Das ist die Hoffnung, aber dafür muss die Politik und vor allem auch die großen Unternehmen deutlich mehr tun als bisher, um diese Transformation zu beschleunigen.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.